Lex Easy and the Mambo Club. 100 Bücher, 100 Männer der WDR5 Literaturmarathon. Ab dieser Sekunde, ab dieser Minute, jetzt auch mit dem WDR-Fernsehen. Wir sind so gesehen also bundesweit zu sehen. Wie Charles Bukowski, Jack Kerouac oder in Deutschland ein Jörg Fauser, hatte auch der Schriftsteller Paul Esser einen literarischen Blick auf die Welt, der eine Perspektive jenseits der etablierten Literatur aufmachte. Esser war schon als Jugendlicher in ganz Europa unterwegs. Er war ein Ausreißer und ein kosmopolitischer Streuner, wie Günter Wallraff ihn einmal beschrieben hat. Später studierte Esser in Köln und unterrichtete als Lehrer an einem Gymnasium in Mönchengladbach und lebt heute in Viersen, und sein literarisches Werk umfasst ungefähr 2 Dutzend Veröffentlichungen. 1988 brachte er den Erzählband Kalte Heimat und andere Geschichten von Auf- und Aussteigern heraus. Und wenn Sie gleich eine Passage aus diesem Buch hören, werden Sie feststellen, dass Paul Esser sich in demselben Kosmos bewegt wie Kerouac, Charles Bukowski, Hemingway. Und er schlägt aber einen weicheren, vielleicht auch etwas zurückhaltenderen Ton an. Und vielleicht ist das Weglassen des Lauten ja auch der Grund dafür, warum seine Popularität nicht ganz an die von mir genannten heranreicht. Den Ausschnitt, den wir hören werden, beschreibt eine Figur, die auch aus der Welt von Bukowski stammen könnte. Auch diese Figur, ein Säufer, die langsam vom Alkohol aufgezehrt wird. Gelesen wird Paul Esser von Peter Nottmeier. Auch er ist ein bekannter Fernsehmensch. Die meisten kennen ihn vermutlich von Comedy-Formaten wie Switch Reloaded. Und er hat bei sehr vielen Hörspielproduktionen hier auch im WDR mitgewirkt. Peter Nottmeier liest Paul Esser, Kalte Heimat.
Bei Fred ging die Bauchspeicheldrüse kaputt. Bei Paul die Leber und bei Helmut die Niere. Aber davon hat man ja 2. Alle 3 hatten sie es an den Bronchien. Trotzdem trafen sie sich noch regelmäßig in der alten Spinnstube, zogen aber von dort nicht mehr zu einem Absaufer ins Fässchen. Dort war es früher auf Turbulenz zugegangen. Bis in die frühen Morgenstunden. Kampftrinken hatten sie diese Exzesse genannt. Die begrenzte Haltbarkeit ihrer diversen Einzelteile hatte sie wohl an die allgemeine Tendenz des Menschen erinnert, allmählich und auf das Ende zu immer schneller zu zerfallen. Denn Fred trank fortan vorwiegend schwarzen Tee. Nur am Wochenende mit Rum. Helmut musste viel Wasser trinken und Paul trank wütend gar nichts. Auch rauchten sie weniger. Sie fühlten sich wohler als vorher, versicherten sie, vielleicht eine Spur zu überzeugt, sich gegenseitig und anderen Gästen, wenn die, mäßig interessiert, das ewige Kneipenthema der Verträglichkeit wieder mal zwischen hatten. Sie sagten, sie schliefen besser. Morgens kein Auswurf. Und doch muss ihnen was gefehlt haben. Als erster kam Fred nicht mehr. Er habe am Schluss nur noch auf der Terrasse gesessen und in den Garten gestarrt. Einmal sei er sogar bei starkem Regen nicht reingekommen. Seine Tochter hat es im Rewe-Laden der Kassiererin erzählt. Als er dann auch seine Lieblingsfilme im Fernsehen, alte Abenteuer und Kriegsschinken, nicht mehr sehen wollte und immer einsilbiger wurde, schließlich mit keinem mehr sprach, sagten seine Tochter und sein Schwiegersohn, der es als Krankenpfleger ja wissen musste, der Alte ist abständig. Und sie sagten, vor sich hinstarren kann er auch im Altersheim. Dahin haben sie ihn dann gebracht. Seine Rente reichte genau dafür aus. Durch den Umzug, wie sie es nannten, wurde auch die kleine Einliegerwohnung im ersten Stock frei. Die konnten sie jetzt vermieten. Dann kam Helmut nicht mehr. Er hatte wieder angefangen, Bier und Körnchen zu trinken. Heimlich. Nach einem schweren Rückfall dieser Art hatte ihn sein Hauswirt nachts im Flur angetroffen und sich wahnsinnig erschreckt. Denn Helmut trug eine indianische Geistermaske, die ihm einer seiner Söhne, der als Ingenieur viel auf Montage war, aus Französisch-Guayana mitgebracht hatte. Der Alte vollführte eine Art Stampftanz. Der Hauswirt benachrichtigte umgehend Helmuts Söhne und einen Notarzt. Der erschien in Turnschuhen und einem offenen Kittel, unter dem Jeans und Rollkragenpullover zu sehen waren. Linker oder grüner, sogar bei den Medizinern, dachte der Hauswirt. Und sein Verdacht verfestigte sich, als der Doktor sich freundlich mit dem leicht lallenden Helmut über den Sonnentanz der Sioux Dakota unterhielt. Später zogen die Söhne einen seriösen Arzt hinzu und sorgten dafür, dass ihr Vater in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus untergebracht wurde. Zunächst einmal zur Beobachtung. Man würde ja sehen. Über Pauls Schicksal eine halbwegs plausible Darstellung in der alten Spinnstube zu erhalten, war bedeutend schwieriger. Doch mit der Zeit reimte sich, vielleicht durch Wiederholung glaubhafter scheinend und durch zeitlichen Abstand ein wenig verklärt, eine merkwürdige Geschichte zusammen. Paul hatte noch 3 Monate lang, fast täglich, hier in seiner Stammkneipe gesessen, Zeitung gelesen und ab und zu einen Kaffee getrunken.
»Verschlossen wie immer«, sagte der Wirt. »Nur außen hin. Ganz normal.«
Als seine Schwester und seine Nichte, bei denen er wohnte, etwas merkten, war es schon zu spät. Paul hatte all sein Erspartes, bei einem pensionierten Studienrat wohl ein hübsches Sümmchen, bei der Sparkasse abgehoben und war verschwunden. »Undank ist der Weltlohn«, sagten Schwester und Nichte. »Das letzte Hemd hat keine Taschen«, wird Paul wohl gesagt haben, seinen Lieblingsspruch, als er in Rio de Janeiro von Bord ging. Er trank 3 Wochen ungehemmt billigen Cachaço und teures Importbier. Das wohl zum Löschen, wie seine Rede früher immer war. Gab großzügig Trinkgelder und verschenkte gelegentlich Geld an Straßenkinder. Auch an Straßenmädchen. Dies berichtete mit deutlicher Empörung in der Stimme eine deutsche Pensionswirtin im Zentrum Rios, einem ebenso empörten Neffen Pauls, der sich zu Hause nie um seinen Onkel gekümmert hatte. Er war über die deutsche Botschaft und einen Schulfreund Pauls, den der in Rio besucht hatte, auf die Adresse seines Onkels gestoßen, war ihm nach Südamerika nachgereist, denn schließlich gab es da noch was zu regeln. 2 Häuser in der Altstadt, die Paul gehörten, sind ja wohl kein Pappenstiel. Und Paul war nun einmal der Bruder seines Vaters. Weder der Neffe noch einer von denen in der Kneipe, die Pauls Geschichte immer wieder durchkauten, teils mit Bewunderung, teils auch mit deutlichem Neid, keiner hatte mit der Energie gerechnet, mit der Paul sich allen Nachforschungen entzog. Seine Spur verlor sich in einem Warig-Reisebüro auf der Avenida Branca, wo er sich ein Ticket nach São Salvador besorgt hatte. Der Angestellte erinnerte sich, weil Paul immer nur den alten Namen Bahia gesagt hatte, statt den korrekten Namen von Stadt und Flughafen zu gebrauchen.
»Bei dem musste man mit sowas rechnen«, sagte der Wirt der Spinnstube. Untereinander hatten die Dreien immer den Spinner genannt,
als einige Thekensteher mal wieder von den 3 Alten und vor allem von Paul fabulierten. Der Spinner polierte die Gläser und hielt sie gegen das Licht. Dann beugte er sich auf seine fetten, roten Arme gestützt, über die Theke zu uns herüber und fuhr leiser, aber sehr eindringlich fort.
»Der hatte einen gefährlichen Blick und er sprach so wenig. Der soll ja auch gesessen haben. Zwar unter Adolf, aber immerhin. Ich kenne solche Typen, könnt ihr mir glauben. Die nehmen auch im Alter keine Vernunft an.«